Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich einmal mehr bei euch sein darf. So schnell zieht ein Jahr ins Land. Ich stelle mich noch mal kurz vor. Mein Name ist Tim Berg. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet, Vater eines Sohnes. Frau und Kind sind gerade unten im Keller bei euch und in der Kinderstunde, also auch dabei. Meine Frau ist schwanger, wir erwarten, so Gott will, im September das zweite Kind. Ich bin Student an der STH in Basel, die auch einigen von euch gut bekannt ist, weil euer ehemaliger Pastor, der Viktor, der ein guter Freund von mir ist, dort studiert hat. Und ja, so Gott will, werde ich dieses Jahr dort den Abschluss machen und dann in dieselbe Stadt gehen, in die der Viktor gegangen ist, nämlich nach Espelkamp in Nordrhein-Westfalen. So viel vielleicht zur Einordnung meiner Person. Und ich habe mir Gedanken gemacht, welche Predigt kann dran sein? Welche Predigt könnte heute in unser Leben sprechen? Womit möchte Gott uns heute Morgen beschenken? Und wir sind ja kurz nach Pfingsten. Wir haben ja vor kurzem das Pfingstereignis gefeiert. Und so habe ich einen Text gewählt aus der Apostelgeschichte, aus dem dritten Kapitel, nämlich die Verse 1 und 11. Und auf diese Worte möchten wir jetzt hören. Wenn du eine Bibel dabei hast, bist du herzlich eingeladen, mit mir aufzuschlagen. Ich lese uns den Bibeltext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3, ab Vers 1. Petrus und Johannes gingen miteinander hinauf in den Tempel um die Stunde des Gebets, die neunte. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, lahm vom Mutterleib an. Den setzten sie täglich vor die Tür des Tempels, die Schöne genannt wird, und von denen, die in den Tempel gingen, Almosen zu erbitteln. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie gerade zum Tempel hineingehen wollten, bat er auch sie um ein Almosen. Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sagte: Sieh uns an. Und er sah sie an und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte: Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, und sofort wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang und lobte Gott. Und es sahen ihn alle Menschen laufen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der wegen der Almosen vor der schönen Tür des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden voller Verwunderung und Erstaunen über das, was mit ihm geschehen war. Während sich der Lahme, der nun gesund war, zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die nach Salomo benannt ist, und sie wunderten sich sehr. Wort des lebendigen Gottes. Sieh uns an. Das sind die Worte, die Petrus an den Lahmgeborenen als erstes richtet. Mehr noch, es ist die erste wörtliche Rede, die uns Lukas hier in der Apostelgeschichte nach der Ausgießung des Heiligen Geistes mit der anschließenden Predigt des Petrus, der sogenannten Pfingstpredigt, überliefert. Und wenn man diese Predigt von Petrus mal etwas außen vor nimmt, dann könnte man sagen, präzise formuliert, es sind die ersten Worte der gerade neu entstandenen Gemeinde. Und so wollen wir uns heute Morgen anhand dieser ersten Worte, dieser Worte "Sieh uns an", mit in diesen Bibeltext hineinnehmen lassen. Sieh uns an, das könnte ja zunächst einmal herablassend aufgefasst worden sein von diesem vom Mutterleib an gelähmten Mann, der da an der Pforte des Tempels sitzt, Schöne genannt wird. Jeden Tag wird er vielleicht dorthin gesetzt und das schon so lange, dass ihn kaum noch wer wirklich wahrnimmt. Ja, nie in seinem Leben konnte er die Erfahrung machen, eigenständig zum Tempel zu gehen, geschweige denn alleine aufrecht zu stehen. Nie war er in der Lage, eigenständig für seinen Lebensunterhalt zu arbeiten, außer indem er um Almosen bettelte. Er war von anderen abhängig. Er hatte lernen müssen, seine Scheu und seine Scham abzulegen, ja und regelrecht kühn zu betteln oder zu hungern. Ursprünglich hatte sich Gott das doch ganz anders für sein Volk gedacht. Er hatte sich ein, ja, Sozialsystem gedacht, in dem niemand auf Dauer Armut erleiden sollte. Das scheiterte zwar regelmäßig an der Realität, aber immerhin war es ja sein Glück, dass es unter den Juden nahezu als Tugend galt, an die Bedürftigen Almosen zu geben. Und so saß er dort und wiederholte monoton seine Bitte den Leuten gegenüber, um überleben zu können. Er schaute vielleicht kaum noch wirklich hin, wenn die Passanten vorbeigingen, um in den Tempel hineinzugehen, sondern hielt vielleicht den Blick gesenkt und vermutlich wollte auch nicht wirklich jemand mit ihm Augenkontakt haben. Und im Laufe der Zeit wurde das Ganze zu einem automatischen Ablauf, könnte man sagen. Lange schon saß er also an dieser Pforte des schönen Tempels oder an der schönen Pforte des Tempels. Ob er den Tempel betreten durfte, das wissen wir nicht. Aber die Betonung im Text liegt eindeutig darauf, dass er sich außerhalb des Tempels befand. Gerade wurde doch drinnen gebetet, 9. Stunde, das Opfer wurde gebracht, das tägliche Opfer zur Sündenvergebung. Aber der Lahme, er war draußen, am Rande des gesellschaftlichen, aber auch des religiösen Lebens. Der presbyterianische Pfarrer Matthew Henry wies einst zu dieser Stelle, zu diesem Bibeltext darauf hin, dass dieser bemitleidenswerte Fall, der uns hier geschildert wird, zeigt, dass wir eigentlich von Natur aus alle geistlich kraftlos von Geburt an sind. Ja, sozusagen verkrüppelt und somit unfähig sind, im Dienste Gottes zu arbeiten, ja, geschweige denn in seiner Nähe zu wandeln. Der von Geburt an gelähmte Mann ist ein Bild für die Menschheit im Zustand der Sünde. Ein Zustand, aus dem wir uns nicht befreien können und deshalb doch versuchen, das Beste daraus zu machen. Und die sich immer wiederholende Bettelei zeigt auch auf, dass die Welt gar nicht imstande war, als mehr zu geben als Almosen. Wenn es ein guter Tag war, dann hat es ihm sein Leben erleichtert, weil er sich vielleicht für die nächsten Tage keine Existenzgedanken zu machen brauchte. Vielleicht reichte es sogar, wir würden heute sagen, für etwas Vergnügen oder Ablenkung. Doch dann holte ihn das Ganze doch immer wieder ein. Sieh uns an, sagen Petrus und Johannes zu dem Gelähmten, nachdem er sie in seinem monotonen Automatismus um Almosen bat. Der Gelähmte hatte doch an die beiden Apostel zunächst dieselbe Erwartung wie an alle anderen. Gib mir etwas Geld, gib mir etwas Geld ist die Erwartung. Auf das Sieh uns an von Petrus und Johannes reagiert er, indem er sie erwartungsvoll anschaut und Acht auf sie gibt. Vielleicht dachte er sich dabei, wenn ich ihnen die Genugtuung gebe, ihnen in die Augen zu schauen, dann bekomme ich vielleicht etwas mehr. Wenn ich mich darauf herablasse, vielleicht kriege ich dann noch eine Münze mehr. Petrus setzt zur Antwort an. Er sagt, Silber und Gold besitze ich nicht. Silber und Gold besitze ich nicht. Wow. Petrus und Johannes können diesem Mann nicht geben, was er verlangt. Nun, sie könnten schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihm hätten geben können, wonach er verlangt. Aber ist es wirklich das, was der Mann braucht? Und hier wird sichtbar, auch übertragen in die heutige Zeit, an die Gemeinde Christi wird oft die falsche Erwartung gestellt. Denn von ihr sind Petrus und Johannes ja ein Teil. Die Gemeinde kann nicht auf Dauer das Verlangen nach Geld stillen oder von mir aus übertragen in die heutige Zeit nach Entertainment, könnte man sagen. Oder vielleicht erwartet manch einer von der Kirche, von der Gemeinde auch heute moral-ethische Impulse oder psychologische Behandlung. Doch so an und für sich genommen wären das doch alles nur Almosen. Im 13. Jahrhundert, also ziemlich weit zurück, soll es mal zu einer Begebenheit gekommen sein, dass der damals amtierende Papst Urban IV., keine Ahnung, ich kenne ihn nicht, weiß nichts über ihn, Thomas von Aquin, den kenne ich ein bisschen besser, den Vatikan zeigte, also den damals Vatikan ohne den Petersdom, der wurde später gebaut, und ihm sagte, siehst du Thomas, schau dir das an, schau dir unseren Vatikan an. Jetzt darf die Kirche und St. Petrus nicht mehr sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Woraufhin Thomas konterte, dann kann die römische Kirche auch mit Petrus nicht mehr sagen, im Namen Jesu sage ich dir, steh auf und geh. Und wie wahr ist das? Wie sehr trifft das zu? Aber genau das ist doch der Auftrag der Gemeinde. Es geht darum, das wahre Problem anzupacken. Nicht bloß Almosen zu geben, sondern den Lahmen dieser Welt Heilung anzubieten. Wahre Heilung anzubieten. Darin besteht die einzigartige Botschaft der Gemeinde Christi, die wir haben und verkündigen dürfen. Und die Nachricht an den Gelähmten ist, lass dich darauf ein, uns wirklich anzusehen. Petrus und Johannes beachten nicht die Symptome des Mannes, ja auch nicht den Zustand, in dem er ist, sondern sie wollen ihm begegnen. Sie wollen eine Begegnung mit ihm haben. Sieh uns an bedeutet also, Christus durch seine Nachfolger zu erkennen und so zur ganzheitlichen Heilung befreit zu werden. Nicht nur Almosen zu bekommen, sondern das wahre Problem anzupacken. Und so könnte man auch sagen, sieh uns an, enthusiastisch, sieh uns an. Petrus und Johannes begegnen dem Mann über seine Umstände hinaus. Sie nehmen ihn wirklich wahr. Sie nehmen ihn wirklich wahr. Petrus schafft es, eine Beziehung zu diesem gelähmten Mann aufzubauen, indem er ihn eigentlich mit seinem eigenen Leben konfrontiert. Seinem eigenen Leben. Daraus folgt, dass der Gelähmte seine ganze Aufmerksamkeit auf diesen Moment richtet und seinen monotonen Automatismus des Bettelns unterbricht. Er wird sozusagen entschleunigt. Diese übliche Haltung wird ersetzt durch wahrhaftige Erwartung. Und er wird nicht erniedrigt oder beschämt durch die Aufforderung aufzusehen. Im Gegenteil, was der Lahme zu brauchen glaubte, wird doch dem gegenübergestellt, was er wirklich braucht. Es kommt zu einer echten Begegnung. Und der Satz von Petrus geht ja weiter. Er bleibt ja nicht bei Silber und Gold besitze ich nicht stehen. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Wow, ich stelle mir in dieser Szene, wenn man sich dort hineinversetzt, immer wieder vor, wie der Lahme vielleicht auf dem Boden, also sicher auf dem Boden sitzt und so zu Petrus und Johannes aufschaut und sie sieht sie jetzt so erwartungsvoll an und zunächst kann er ihnen, wie man so schön sagt, in Deutschland bei uns sagt man, man kann einem nur vor den Kopf gucken. Man kann einem nur vor den Kopf gucken, mehr kann man nicht sehen. Man sieht nicht, was dahinter ist. Aber als er beginnt, ihn so anzuschauen, merkt er, beginnt er richtig zu sehen und spürt, hey, die beiden sind anders. Nein, vielleicht irgendwas an ihnen oder gar in ihnen scheint anders zu sein. Und wie er sie so anschaut, merkt er, er guckt gar nicht richtig Petrus und Johannes an. Sie sind irgendwie, werden sie für ihn zu einem Wegweiser und sie weisen auf etwas hin, das schöner ist als die Pforte des Tempels, die, wie wir erinnern uns, ja die Schöne genannt wird. Was sie geben wollen, ist nicht nur ein Almosen, ja, sie sind Wegweiser, die auf Christus hinweisen. Christus ist die wahre, schöne Tür. Und wer durch ihn hineingeht, wird gerettet werden. Und ich stelle mir vor, wie dieser Gelähmte dort sitzt und das nach und nach, ja, checkt, würde ich mal sagen, also wahrnimmt. Ja. Und diese Vorstellung, die verdeutlicht, dass es natürlich Christus ist, der hier wirkt. Doch es sind die beiden Apostel, die ein Teil der Gemeinde Christi sind, die sich auf diese Begegnung einlassen und den Raum zum Wirken dadurch eröffnen. Wir können hier nicht lesen, dass dieses Zeichen geplant war, so nach dem Motto, dass Petrus und Johannes jeden Tag diesen Weg zum Tempel nehmen und sagen, beim 52. Mal, da helfen wir dem jetzt. Nein, so war es doch nicht. Es war ein Moment, in dem das Wirken wie von allen Seiten zusammenkam. Was meine ich damit? Der Lahme, er sprach zu Petrus und Johannes und die beiden merkten, hey, hier hat uns der Herr was vorbereitet. Hier können wir Zeugnis für ihn sein, würden wir vielleicht heute sagen. Und der Heilige Geist führte sie zu dieser Situation und er führte sie in dieser Situation. Und so sagt Petrus zu ihm, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Wow. Und die Betonung weist doch so eindeutig über Petrus und Johannes hinaus. Die Quelle der Kraft ist Jesus Christus selbst. Es ist die Vollmacht Jesu, die hier wirkt. Sein Name alleine hat wiederherstellende Kraft. Kein anderer Christus. Es ist der Christus, der aus Nazareth kommt, der zahlreiche Wunder tat, der gekreuzigt wurde, der gestorben ist, der begraben wurde. Der Christus, der nicht tot blieb, sondern der auferweckt wurde, der in den Himmel aufgefahren ist und der kurz zuvor an Pfingsten den Heiligen Geist auf die Gläubigen ausgegossen hat, damit sie in der Lage sind, Zeugnis von ihm zu geben und er durch sie wirken kann. Und dieses Zeichen macht deutlich, er ist da. Er ist da. Er zeigt, dass er durch seine Nachfolger auch wirkt. Und es zeigt eine Kontinuität, also das fortwährende Kommen der Königsherrschaft Gottes. Mit der Himmelfahrt Christi gab es keinen Bruch, sondern es geht kontinuierlich weiter. Kein Arzt konnte dem Gelähmten helfen. Zumindest war er noch gelähmt. Kein Almosen konnte ihn heilen. Er war 40 Jahre in diesem Zustand und musste getragen werden, wie wir einige Verse später lesen können. Weil er war durchaus bekannt, dieser Mann. 40 Jahre, von Geburt an gelähmt. Und kurze Zeit später ist es Petrus, der zur Menschenmenge im Zusammenhang dieses Ereignisses in Kapitel 3, dann ab Vers 12 und folgende sagt: Was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, also auf die Apostel, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Nein, durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name, den ihr hier seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Wow, das ist die Botschaft des Evangeliums. Gott verlangt nichts, außer dass wir unsere eigene Bedürftigkeit erkennen und das Vertrauen ganz auf Jesus Christus werfen. An ihn zu glauben, an seinen heiligen Namen. Was für eine Gnade, welch ein Geschenk das ist. Das ist nicht bloß ein Almosen, eine kleine Hilfe für ein paar Stunden oder ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist neues Leben. Das ist neues Leben. Dieser Mann wurde ganzheitlich geheilt. Nicht nur äußerlich. Ja, hier wird es so schön hervorgehoben, dass er auch äußerlich geheilt wurde. Er wurde aber auch gerade innerlich geheilt. Die Heilung bleibt nicht beim Äußeren stehen, sondern sie dringt in die Tiefe vor. Jesus heilt nicht die Krankheit, er heilt den Menschen. Er heilt den Menschen und macht so eine Beziehung zu Gott, zu ihm, zum Vater wieder möglich. Und das ist es, was ganzheitliche Heilung bedeutet. Lasst uns nochmal auf den Text schauen, wie der Mann reagiert. Der Mann sprang auf, konnte stehen, ging umher, ging in den Tempel hinein, ging dort umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Diesen Bewegungsablauf wird die Realisierung doch so schön deutlich, oder? Ein vorsichtiges Aufstehen, ist es wirklich wahr? Schritte gehen. Es steigert sich vom Aufstehen bis zum Umherspringen und Gott loben im Tempel. Seine Heilung ist Wirklichkeit und mehr. Mit Einkehren in den Tempel empfand er vielleicht zum allerersten Mal eine Akzeptanz von Gott, indem er für würdig empfunden wurde, das Gotteshaus zu betreten, mal jetzt aus jüdischer Sicht gedacht. Dort, wo das Reich Gottes durchbricht, da ist Dynamik. Das Umherspringen erinnert uns auch an den Lesungstext aus Jesaja, den wir gehört haben, an diese Verheißung. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, oder? Die herrliche Erneuerung Gottes schreitet also fort. So wie es die Propheten durch Jesaja und die anderen Propheten angekündigt haben und es mit Jesu Wirken auf Erden in Erscheinung trat, geht es durch seine Gemeinde weiter. Es geht weiter. Die umherstehenden Leute im Tempel, sie erkennen ihn zunächst gar nicht wieder. Sie sehen jemanden umhergehen und Gott loben und erst dann erkennen sie wirklich, um wen es sich handelt. Und das erstaunt und verwundert sie so sehr und führt bei ihnen, bei den Leuten im Tempel letztlich dazu, dass sie außer sich vor Staunen zusammenkommen, weil sie wissen wollen, hey, was ist da passiert? Was ist da passiert? Dieses Staunen ist auch mehr als Neugier. Heute wird das oft abgetan, dass man sagt, ja klar, wenn sowas passiert, ist man neugierig und will mal gucken. Nein, nein, das ist mehr als Neugier. Es ist ein ehrfürchtiges Staunen. Man kann sagen, aufblitzende und betroffene Erkenntnis des heiligen Gottes. Also eine Feststellung, dieses Wunderzeichen kommt von Gott. Und im Anschluss an dieses Wunder nutzt Petrus den Moment und wird die Menschenmenge zur Umkehr aufrufen. Dieses Zeichen zeigt, dass Jesus Christus der Messias ist und das Anbrechen der Königsherrschaft Gottes ist in vollem Gange. Es ist in vollem Gange. Die Zeit der Wiederherstellung läuft und wird mit seinem nächsten Kommen vollendet werden. Und die Botschaft Petrus ans Volk ist: Kehrt um, tut Buße, kehrt um. Sieh uns an, heißt nicht uns, sondern Christus in uns und durch uns. Das steht auch im Kontrast zum Tempel. Der Tempel mit seinen schönen Pforten bietet kein Leben mehr. Gott ist dorthin nicht zurückgekehrt. Er bietet auch keine Sündenvergebung. Die ständigen Opfer sind nicht mehr notwendig. Sie werden ja auch nach der Tempelzerstörung dann eingestellt. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes ist Gott in jedem Gläubigen anwesend, so wie Paulus es uns im Epheserbrief 2, Vers 20 schreibt, in dem er schreibt: Ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, ein Bau, bei welchem Christus Jesus selber der Eckstein ist. In ihm wächst der ganze Bau fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn empor. Und in diesem werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Als Gemeinde Christi sind wir beauftragt, Menschen aus der Lähmung dieser Welt zu befreien. Das ist unser Auftrag. Wir dürfen daran Anteil haben, ihnen wirklich zu geben, was sie brauchen. Nicht nur Almosen, sondern wahre Heilung im Erkennen und Annehmen des Namens Christi. Scheuen wir uns manchmal davor? Oder tun wir das mit Freude, mit Langmut? Wie geschieht das? Es geschieht in der Verkündigung des Evangeliums und damit im Dienst an unserem Nächsten. Darauf müssen wir aber bedacht sein, unseren Nächsten auch wirklich wahrzunehmen und uns auf ihn einzulassen, damit wir nicht einfach im Vorbeigehen Almosen verteilen, sondern echte Begegnungen mit Menschen haben. Nicht versuchen, die falschen Erwartungen zu erfüllen, sondern sich von dem gebrauchen lassen, der wahrhaftige Heilung gibt. Dann wird aus einem "Sieh uns an" ein "Sieh Christus an uns, in uns und durch uns". Das, liebe Gemeinde, das wünsche ich uns, euch und mir, dass das in unserem Leben sich immer mehr ausbreitet, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer Familie, ja, unserem Nächsten ein Zeugnis sein können, dass wir uns durch den Geist führen lassen, sie wirklich wahrzunehmen und sie auf wahrhaftige Heilung hinzuweisen und uns gebrauchen zu lassen. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun. Er tut es durch uns. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir preisen dich für das große Gnadengeschenk, das du uns gemacht hast, indem du deinen Sohn hingabst, damit wir die Möglichkeit bekommen, ganzheitliche Heilung zu erfahren. Hab Dank, dass du uns durch dein Wirken die Kontinuität auch deines Heilshandelns aufzeigst und uns damit hineinnimmst und daran beteiligst. Und wir wissen dürfen, dein Reich kommt. Es ist noch nicht das Ende. Dein Reich kommt. Wie ermutigend ist das? Und darin erfahren wir, dass es dein Wille ist, zu heilen und es eines Tages endgültig und vollkommen sein wird. Danke für jedes einzelne Zeichen, das du uns auch heute noch schenkst, für jedes Wunder, was du an uns tust und was wir wahrnehmen dürfen, worin wir ermutigt werden, wo aber auch du und dein Name groß gemacht werden. Und wir erkennen, Herr, so bist nur du, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir den Heiligen Geist in uns gebrauchen, um unserem Nächsten, unserer Gemeinde, unserem Umfeld, unserer Familie, unserer Gesellschaft wirklich wahrhaftig zu begegnen und sie auf dich hinzuweisen, dass du es bist, der ganzheitliche Heilung schenkst. Wir bitten dich, gebrauche du uns darin, in deinem heiligen Namen, Jesus Christus. Amen.